Guten Morgen, liebe Geschwister. Geht's euch gut, den meisten? Ja? Geht's jemandem ganz ehrlich so richtig schlecht und hätte er jetzt den Wunsch, dass nochmal speziell für ihn gebetet wird? Und vielleicht auch den Mut, das anzuzeigen? Es gibt ja so Leute, ja? Gut. Ich mache kurz die Einladung. Kommt vor. Wenn es euch richtig schlecht geht oder du kannst gar nicht erst laufen, okay, dann heb ganz kurz deine Hand oder einen kleinen Finger, dann können deine Nachbarn, da ist noch jemand, es ist vollkommen okay, zu sagen, mir geht's nicht gut, deswegen sind wir auch hier, einer trage des anderen Last. Dann wäre es doch ganz toll, wenn sich Leute finden, die jemand, der dieses Zeichen gegeben hat, ganz kurz mitsegnen, ja, können wir das tun? Halleluja. Lass uns füreinander beten, damit wir geheilt werden. Du hast Schmerzen, vor allem im Knie oder was ist da? Ja? Gut, und wir erwarten, Herr Jesus, dass du unser Gebet hörst und du bist ein Gott, der gerne hilft, Herr. Ich danke dir jetzt, Herr, dass du den Schwachen Stärke verleihst. Du gibst Kraft den Ohnmächtigen, Herr. Gibst den Müden Kraft und mehrst die Stärke. Und du bist der Gott, der uns heilt, Herr. Herr Jesus, ich danke dir für alle die, die jetzt heute Morgen hier sind, denen es jetzt gerade nicht gut geht, Herr, dass du kennst, dass du weißt, was bedrückt, was beschwert, Herr, wo Schmerzen sind. Wir rufen jetzt aus Heilung im Namen Jesus, Rettung im Namen Jesus. Danke für deine Berührung, Herr. Danke, Herr. Amen. Amen. Halleluja. Ja, ich will heute sprechen oder ermutigen, daran zu glauben, dass es gut ist, unter dem Schutz des Allerhöchsten sich aufzuhalten. Wer im Schutz des Höchsten wohnt und bleibt im Schatten des Allmächtigen, wer da sagt zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf dich, der darf erleben, dass er errettet wird. Von der Schlinge des Vogelstellers, von der verderblichen Pest. Der darf erleben, dass es sich nicht fürchten braucht vor dem Schrecken der Nacht. Das sind so Zitate aus dem Psalm 91. Da will ich ein bisschen weiter einsteigen. Aber ich will ganz kurz am Anfang einige Zeugnisse erzählen davon, wie genial es ist, unter dem Schutz Gottes zu leben. Und wie dankbar ich auch ganz persönlich dafür bin. In den letzten 14 Tagen allein habe ich 3 Wunder miterleben dürfen, die mich dazu bewogen haben, dass ich dachte, ich muss davon nochmal zeugen. Ich muss einfach von der Güte Gottes reden und uns ermutigen, da dran zu glauben, weil Gott möchte das. Gott möchte, dass wir an seine Güte glauben und von ihm erwarten, dass er gut zu uns ist. Amen. Wer von Gott etwas empfangen will, der muss vertrauen. Der muss glauben, dass Gott da ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist, sagt Hebräer 11 zum Beispiel. Also Gott möchte, dass wir vertrauen, dass er uns belohnt darf. Dieser Standby-Schalter, der ist tückisch. Dass Gott uns dafür belohnt, dass wir mit ihm wandeln, dass wir ihn suchen. Gott möchte, dass wir darauf vertrauen. So, das fing Montag vor 13 Tagen ist das jetzt. Ich wollte gerade aufbrechen, um mit Bruder Wolfgang, wo ist er? Wolfgang, bist du hier heute Morgen? Ich habe dich doch irgendwann reinkommen sehen, ist der jetzt beim Kinderdienst. Ach, da hinten bist du. Mit Wolfgang und verschiedenen Geschwistern zur BFP-Konferenz zu fahren und um 11 wollten wir hier losfahren mit unserem Gemeindebus. Nebenbei, BFP heißt Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden, für die, die neu hier sind. Und zu diesem Bund, zu dieser Körperschaft des öffentlichen Rechts gehört auch diese Kirche hier. Kleiner Infoblock. Und zu dieser Jahreshauptkonferenz sind wir gefahren. Montag war doch vor 13 Tagen, oder? Die Zeit vergeht so schnell. Kommt mir vor wie letzten Montag, war aber schon 2 Wochen her. 11 Uhr wollten wir hier los. Und ich habe gerade alle Sachen gepackt, 10 Uhr, und trinke noch den letzten Kaffee mit meiner Frau, bevor ich sie dann 4 lange Tage nicht mehr sehen darf. Und da klingelt es an der Tür. 2 Polizisten. stehen an meiner Tür und sagen ganz freundlich: Herr Stockmann, sind Sie Herr Stockmann? Ja. Ihr Sohn Isaac ist gerade vom Auto angefahren worden und mit der ersten Hilfe ins Humboldt-Krankenhaus gebracht worden. Und mir fiel erstmal, das war die erste Information, das Herz doch nicht ganz in die Hose, weil ich kenne ja Jesus, aber bis in den Bauch. Und sie hat, aber soweit erstmal kein Grund zur Beunruhigung. Ist ja schön, wenn zwei Polizisten zu dir nach Hause kommen, um dir sozusagen kein Grund zur Beunruhigung. Es ist nicht erkennbar, dass schwere Verletzungen sind. Ja, ja, danke für die Information. Und dann natürlich rumtelefoniert und gleich versucht, in der ersten Hilfe anzurufen. Und hat ein Weilchen gedauert, bis du da durchkommst. Da kriegst du dann doch ein bisschen die Krise, wenn du dann vom Pförtner zur ersten Hilfe und von der ersten Hilfe, ja, ich verbinde weiter. Wir sind wirklich 5-mal weiter verbunden und jedes Mal aus der Leitung geflogen. Und das kurz bevor wir los wollten. Und dann kriegen wir tatsächlich raus, so, es geht ihm soweit gut. Ich habe dann noch auf der Autofahrt mit Handy immer, mit Kopfhörer und so telefoniert. Ende der Geschichte. Der Isaac wird dort untersucht, Humboldt-Krankenhaus, die sagen, MRT machen im Rudolf-Virchow-Krankenhaus. Er ist vom Auto angefahren worden, ist mit dem Kopf auf das Kopfsteinpflaster gefallen. Als die Feuerwehr kam, konnte die nichts entdecken. Die sagten aber, Moment mal, er ist vom Auto angefahren, erste Hilfe, ganz logisch. Die sagen in der ersten Hilfe, okay, MRT, dann kommt der im Rudolf-Virchow an. Im Rudolf-Virchow untersuchen die ihn, er hat noch ein bisschen Halsschmerzen, sie können nichts feststellen. Sagen, okay, falls Verdacht auf Gehirnerschütterung, dann nehmen Sie mal dieses Merkblatt mit, schicken ihn nach Hause, weil sie sagen, MRT ist nicht nötig. Und er kommt zu Hause an und es ist noch nicht mal ein blauer Fleck an seinem Bein erkennbar, wo ihn das Auto angefahren hat. Es war kein blauer Fleck erkennbar. Ist wirklich so. Und er hatte keine Gehirnerschütterung, er hatte keinen Kratzer, er hatte am Kopf keinen blauen Fleck, er hatte gar nichts. Ist das normal? Okay, das war Montagmorgen vor 13 Tagen. Da sind wir in BFP-Konferenz angekommen in Willing. Um 21 Uhr sollte eigentlich längst mein koreanischer Freund aus Lübeck, Pastor in Lübeck, der Pastor David, da sein. Da klingelt, ich glaube es war 19 Uhr, wo bei mir das Handy klingelt. Und er sagt, Christian, ich verspäte mich. Ich habe gerade einen Autounfall gehabt. Ich bin mit 70 Stundenkilometer aus der Kurve geflogen, hab mich überschlagen. Auto Totalschaden, ruft mich an auf dem Handy. Ich sage, ach so, und wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Da kommt der an in Willing und ich sage, erzähl nochmal die Story. Du hast doch jetzt nicht einen Autounfall, oder was? Du siehst doch vollkommen normal aus. Doch, hab dann in ADAC gerufen, hab ein Auto abgesteckt, bin ich in ein ADAC-Mobil gestiegen und bin hergefahren. Und dann erzählt er mir hinterher, wie das Auto aussah. Der ist mit 70 Stundenkilometer aus der Kurve geflogen, auf dem Dach gelandet, alle Scheiben des Autos zerbrochen, ja, liegt auf dem Dach, findet seine Turnschuhe irgendwie auf dem Kopf da noch irgendwo rumliegen, fest mit seinen Händen in die Turnschuhe, damit er nicht die Splitter an die Hände kriegt und krabbelt aus dem Auto raus, kommt raus, hat keinen Kratzer. Gar nichts. Ich gucke den abends an und sage, ist das normal? Ist doch nicht normal, oder? Das ist der Schutz des Allerhöchsten. Das ist krass. Und jetzt zeige ich euch ein drittes Bild, geht ja noch weiter. Kannst du mal eine dritte Geschichte, kannst du mal den Nathanael, das Bild vom Nathanael ranwerfen? Das hier ist Nathanael, das wusstet ihr vielleicht schon. Und du denkst, der freut sich ja bester Gesundheit und so weiter. Das Bild habe ich am Dienstagmorgen gemacht. Am Montagabend war ich weg und Doro war auch weg. Und Andrea hat bei uns zu Hause auf die Kinder aufgepasst. Und dann ist es schon abends um 8 und die toben, oder halb 8 war das, glaube ich, halb 8. Und die toben da richtig im Wohnzimmer rum und da haben wir so einen schönen Parkettboden und alle auf Strümpfen und spielen mit dem Luftballon. Und sie sitzt irgendwo neben, oder ich weiß nicht, hat gerade was gelesen oder war Gitarre gespielt. Plötzlich hört sie einen Knall, als ob ein Wohnzimmerschrank umfällt. Ein Knall, sowas von laut, dass sie hochschreckt, Wahnsinn. Und Nathanael ist ausgerutscht mit seinen Strümpfen und frontal voll auf seinen Kopf gefallen. Voll auf seinen Kopf gefallen. Es hat so laut geknallt. Sofort eine fette Beule. Ja, der fing an zu schreien. Die sind zum Kühlschrank. Becky ist zum Kühlschrank. Sagte, ich weiß, wo die Kühlpads sind. Die kleine Becky, ja, mit 4 Jahren, holt ein Kühlpad raus. Und die packen ihm das auf den Kopf. Und fangen an zu beten. Nach 2 Minuten schläft er ein. Aus Schock oder vor Schmerzen oder was auch immer. Ich komme nach Hause, gucke ihn mir an, sehe erstmal soweit nichts, denke, okay, der schläft wunderbar. Was Besseres kann ihm nicht passieren. Sah erstmal soweit nichts, da im Dunkeln, als ich abends nach Hause kam. Hab natürlich auch gebetet für ihn nochmal. Natürlich, gebetet, Hände aufgelegt. Die hatten ja schon alle gebetet, die Kinder. Am nächsten Morgen, er wacht recht früh auf und dann ist er ja gleich unten, weil er da auf der Couch geschlafen hat, fange ich an mit ihm zu reden. Nathanael, was ist gestern passiert? Weil ich will rauskriegen, wie gefährlich das sein kann. Ja? Rede mit ihm, er sagt, ich weiß es nicht mehr. Da stelle ich fest, der 2 Stunden kompletten Gedächtnisausfall. Genau, das Gespräch fand statt, habe ich noch vergessen, das Gespräch fand statt, weil er sich in der Nacht 2-mal übergeben hat. Kein gutes Zeichen. Wenn du, also das ist ja auch mal das Zeichen für eine schwere Gehirnerschütterung. Der hat sich 2-mal übergeben, kommt zu mir nachts um 4, jetzt weiß ich es wieder. Und dann fange ich an mit ihm zu reden, du, was ist eigentlich passiert? Und er sagt zu mir, keine Ahnung. Ich sagte, oh, das klingt auch nicht so gut. Ne? Ich habe gesagt, was weißt du noch? Ja, wir haben Biene Maya geguckt um 6. Und ich so, ups. Ja, das ist das Letzte, was er weiß. Ich dachte, das klingt nicht so gut. Aber habe ich wieder für ihn gebetet, ins Bett gepackt. Am nächsten Morgen, Doro kommt dann wieder um 11. Und dann sitzen wir da. Und bei uns ist ja immer viel Trubel. Irgendwann um 11 erzähle ich Doro die Story. Und dann denke ich so, dann gucke ich mir Nathanaels Kopf an und sage, Moment mal, der ist gestern voll auf den Kopf aufgeschlagen. Wo sind eigentlich die Beulen? Wo ist der blaue Fleck? Ich sage die Wahrheit, bei Gott sage ich die Wahrheit. Das hier ist der Kopf am Dienstagmorgen. Nach der Verletzung, wo ein Knall so laut war, dass sich alle total erschreckt haben. Und jemand, der eine Gehirnerschütterung hatte und sich nachts 2-mal übergeben hat und am nächsten Morgen, es ist nichts zu sehen. Nichts, gar nichts. Ich meine, ich habe ja schon einiges an Kinderverletzungen gesehen. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Also dass eine Beule ein bisschen kleiner wird oder sowas. Ne? Dass ein Kühlpad so eine Beule ein bisschen schmälern kann, das weiß ich wohl. Aber dass du keinen blauen Fleck mehr, oder seht ihr da was? Also ich kann keinen blauen, es war nichts zu sehen am ganzen Kopf. Das ist krass. Ist das normal? Nein, das ist nicht normal, das ist der Schutz Gottes. Okay, danke. Du kannst das wieder wegmachen. Jetzt lese ich ein paar Bibelstellen und will euch damit ermutigen. Psalm 33, Psalm 34, Psalm 46 und Psalm 91. Wenn ihr das euch merken wollt, wiederholt es doch mal mit mir. Psalm 33, Psalm 33, Psalm 34, Psalm 46 und Psalm 91. Ist ja nicht so schwer. Da gibt es ja noch viele andere Psalmen. Im Psalm 33 am Ende, Vers 18 und 19, da heißt es, siehe, das Auge des Herrn ruht auf denen, die ihn fürchten, die auf seine Gnade harren, dass er ihre Seele vom Tod rette und sie am Leben erhalte in Hungersnot. Und ich weiß nicht, ob du es jetzt nochmal in der Neues Leben-Übersetzung hast, denen, die ihn fürchten. Hier steht, der Herr aber beschützt alle, die ihm gehorchen. Auch eine schöne Erklärung von den Herrn zu fürchten. Der Herr beschützt alle, die ihm gehorchen und auf seine Gnade vertrauen. Er bewahrt sie vor dem Tod und erhält sie in der Hungersnot am Leben. Das sind 2 Verheißungen, die wir hier schon finden. Wer unter dem Schutz Gottes lebt, der darf erwarten, dass er vor dem Tod bewahrt wird. Und er darf sogar erwarten, dass wenn eine totale Hungersnot übers Land kommt, er versorgt wird. Das ist eine Verheißung aus Gottes Wort. Die neue Genfer Übersetzung, die macht das eigentlich auch sehr sauber. Die sagt, wer den Herrn fürchtet, wird übersetzt mit, wer dem Herrn mit Ehrfurcht begegnet. Und während ich diese Bibelstellen jetzt lese, ich lese jetzt noch ein paar mehr, möchte ich einmal, dass ihr mit darüber nachdenkt, weil ich vermute, ihr alle habt so den Gedanken, es wäre ja nicht schlecht, unter dem Schutz Gottes zu leben, oder? Das ist ja eigentlich recht normal. Diese Feststellung, nachdem ich jetzt diese drei Geschichten nur erzählt habe, es ist ja gar nicht so dumm, unter dem Schutz Gottes zu leben, denke ich auch immer wieder. Herr, wenn ich irgendeine Chance habe, was dafür zu tun, um unter deinem Schutz zu leben, dann möchte ich das sehr gerne tun. Amen. Ja. Ich verstehe zwar nicht alle Zusammenhänge in dieser Welt und ich weiß auch, dass wir in der Welt Bedrängnis haben. Und ich weiß auch, dass auch Christen viele Bedrängnisse haben. Und dennoch gibt es ein riesiges biblisches Thema, das heißt der Schutz des Allerhöchsten. Und bloß weil Christen auch Schmerzen erleiden, sage ich mal, sollten wir nicht komplett dieses Thema aus dem Fenster werfen, sondern ich möchte uns heute Morgen ermutigen, von Gott sehr viel Schutz zu erwarten. Und während ich diese Bibelstellen lese, kann man sich natürlich fragen dann, wem verspricht Gott das? Was verspricht er hier? Und wem gilt diese Verheißung? Psalm 34, Vers 8 und 9, da steht, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er befreit sie. Schmeckt und seht, dass der Herr gütig ist, glücklich der Mann, der sich bei ihm birgt. Dieses Wort birgt, von Bergungsort, finde ich auch ganz wichtig. Ist ein ganz wichtiges Thema bei dem Schutz Gottes. Glücklich die Menschen, die sich bei Gott bergen, die Gott zu ihrem Zufluchtsort machen. Psalm 46, 1 und 2, das sind diese Menschen. Hast du den auch? Psalm 46, 1 bis 2. Da steht, Gott ist uns Zuflucht und Stärke. Oder auch Gott ist unsere Zuflucht und Stärke. Als Beistand in Nöten reichlich gefunden. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde erbebt und die Berge mitten ins Meer wanken. Gott ist uns Zuflucht und Stärke. Gott ist ein Bergungsort vor dem Wind, heißt es auch. Er ist eine feste Burg, ist unser Gott. Dieses Lied ist ja noch vielen bekannt. Das stammt vermutlich aus Psalm 18. Im Psalm 18 brauchst du jetzt nicht ranwerfen, wenn du es nicht hast. Da sagt David, der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Retter, mein Gott ist mein Hort, bei dem ich mich berge. Der Herr ist mein Fels und meine Burg, mein Retter, mein Gott ist mein Hort, bei dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine hohe Feste. Wenn ich diese Worte höre, dann habe ich das Bild von einer Burg oder einem Bergungsort, irgendeine Art Schutzgebäude, ob es nun ein Zelt ist, Schutz vor dem Wind, wie auch immer, ein Ort, ein Bergungsort. Und ich glaube, das Entscheidende beim Bergungsort ist eigentlich nur, dass wir dort hineinlaufen. Dass wir dort hineinlaufen. Also Bedingung, die wir gerade hatten, war, dass Gott alle bewahrt, die ihn fürchten, die ihn mit Ehrfurcht begegnen und die ihm gehorchen. Und eine andere Bedingung sind die Menschen, die sich bei ihm bergen. Amen. Versucht das so mal mit uns festzuhalten. Die sich bei ihm bergen. Die, die auf ihn hören und ihn in Ehrfurcht begegnen und die, die einfach zu ihm laufen. Psalm 34 mache ich nochmal weiter. Noch ein paar Verheißungen, Psalm 34 und dann nochmal Psalm 91. Psalm 34 ab Vers 16 bis 21. Nebenbei, wer so eine tolle Bibel dabei hat, der darf ja auch selber aufschlagen, ne? Wer sein iPhone oder iPad dabei hat, darf auch selber seine Bible-App öffnen. Oder es noch schnell runterladen. Ab Vers 16 heißt es, die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Und dann Vers 17 ist auch ernst zu nehmen, denen, die Böses tun, steht das Angesicht des Herrn entgegen, um ihre Erwähnung von der Erde zu tilgen. Aber Vers 18 geht wieder weiter. Sie schreien und der Herr hört. Aus allen ihren Bedrängnissen rettet er sie. Vers 19 bis 21 noch. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Vielfältig ist das Unglück des Gerechten, aber aus dem allen rettet ihn der Herr. Er bewahrt alle seine Gebeine. Nicht eines von ihnen wird zerbrochen. Hier sehe ich ein drittes Thema, nämlich die Gerechten. Also die, die den Herrn fürchten, die, die sich bei ihm bergen und die Gerechten. Wer sind die Gerechten? Haben wir hier Gerechte? Wir sind so kühn, seid doch mal so kühn. Sagt doch mal ja. Oder ich stelle die Frage mal anders, haben wir hier Gerechtgemachte? Haben wir Gerechtgemachte? Menschen, die von Gott
echt fies.
Menschen, die von Gott gerecht gesprochen worden sind. Um das Wort Gerechtigkeit zu verstehen, ist es wichtig zu wissen, dass Gott der Richter ist. Und Richter ist nicht einer, vor dem du Angst haben musst und der dich fertig machen und in den Knast bringen will, sondern ein Richter ist einer, der dich zum Recht bringen will und der das Recht wieder aufrichten will. Der Gerechtigkeit und Recht in dein Leben bringen will. Der das wieder richtig macht. Ein Richter. Und Gott ist der Richter. Und unser Leben gibt oft viel Grund zur Klage, zur Anklage. Und der Teufel ist der Ankläger. Und Jesus ist der Rechtsanwalt. Und wenn Gott jemanden gerecht spricht, weil er sagt, die Strafe ist bezahlt. Die Strafe ist bezahlt. Dann heißt das nicht, dass du nichts Böses getan hast. Dann heißt das auch nicht, dass du keine Strafe verdient hättest. Amen. Sondern es heißt schlicht und ergreifend, dass deine Strafe bezahlt worden ist. Du hast Böses getan, du hast Strafe verdient, aber deine Strafe ist bezahlt worden. Und deshalb gibt es keinen Urteilsspruch. Es gibt keine Verdammnis für dich. Gott sagt, ich verurteile dich nicht, sondern ich spreche dich frei, straffrei. Also die Gerechten sind die, die von der Strafe freigesprochen worden sind. So verstehe ich neutestamentlich gerechte Menschen, gerecht gemacht. Das passt ja auch zu im Psalm 53, glaube ich, ist es, und Römer 3, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Wenn wir diese Schriftstelle im Sinn haben, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer, und wir würden das alttestamentlich lesen, dann würden wir sagen, ja, da ist keiner, der von Gott beschützt werden darf, zu Recht. Okay, Psalm 91 noch, die letzte Bibelstelle, den Psalm 91 habe ich, glaube ich, schon einige Male hier in der Gemeinde empfohlen, vielleicht auch sogar schon mal ganz gelesen. Ich hatte es am Anfang zitiert, wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn, denn er rettet dich. Und dann lesen wir mal weiter ab Vers 9 bis zum Ende. Denn du hast gesagt, kriegst du es so schnell hin, ab Vers 9? Denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. So begegnet dir kein Unglück und keine Plage naht deinem Zelt. Denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Auf Löwen und Vipern trittst du, Junglöwen und Schlangen trittst du nieder. Und jetzt kommt es ab Vers 14 bis 16, wo Gott quasi nochmal wörtliche Rede macht und spricht über den, der an ihm hängt. Hier ist wörtliche Rede von Gott und sagt zu demjenigen, der bei ihm Zuflucht gesucht hat, weil er an mir hängt, will ich ihn erretten. Das ist ein Kausalzusammenhang. Gott sagt, weil er an mir hängt, will ich ihn erretten. Und das finde ich einen ganz, ganz gnädigen Satz. Ich muss nicht mehr machen, als mich an Jesus festhalten. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Ich habe das oft zu Junkies gesagt, die im totalen Dreck saßen. Ich habe gesagt, Gott lässt in deinen Brunnen, wo du in Schlick und Schlamm sitzt und du sitzt in einem dunklen Loch, Gott lässt ein Seil herunter und dieses Seil heißt Jesus. Und alles, was du machen musst, ist dich festhalten an Jesus. Und den Rest macht Gott. Die ganze Arbeit tut Gott, wenn wir uns nur an ihn hängen. Amen. Wir treffen diese Entscheidung und sagen, Jesus, dich will ich festhalten. Ich halte mich fest an dir. Ich sage euch, viele Male habe ich in meinem Leben abends in meinem Bett gelegen und ich konnte nichts weiter, als diese Bibel zu nehmen und sagen, Jesus, und doch halte ich fest an dir. Doch halte ich fest an dir. Ich hänge an dir. Und so bin ich eingeschlafen und so bin ich aufgewacht. Und kann bezeugen, er ist jedes Mal treu. Er ist jedes Mal treu. Weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Machst du mal nur ab Vers 14, die Verse 14 und 16 dran in einem Block? Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Was für ein Vorrecht. Ich glaube in Hiob oder Sprüche, da gibt es mal diese Frage im Alten Testament. Und den Allerhöchsten oder so, wer kennt seinen Namen oder sowas? Irgendwo gibt es diese Frage, habe ich jetzt gerade nicht rausgesucht. Vers 14 bis 16, kannst du alle drei in einem Block ranmachen? Ja. Achso, wo ist der Vers 15? Den 15 brauchen wir auch noch. Vers 14, 15 und 16. Danke, danke, super Johann. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Was für ein Vorrecht, wenn du den Namen Jesus kennst. Ich möchte dich heute daran erinnern, was bedeutet dieser Name? Wer weiß es? Hebt mal eure Hand. Wer weiß, was bedeutet Jeshua? Also ich mache dann kein Live-Interview, einfach nur mal. Wer meint zu wissen, was das bedeutet? Jeshua heißt, der Herr rettet, so wird es auch erklärt. Der Herr rettet, so wird es im Evangelium. Ich meine, Matthäus oder Lukas erklärt das auch. Du sollst seinen Namen Jeshua nennen, Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Diesen Namen zu kennen, Jesus, die deutsche Übersetzung von Jeshua. Dieser Name heißt, Gott ist ein Rettergott. Gott ist ein Rettergott. Ich möchte euch erinnern, an das erste Gebot, was so oft vergessen wird. Ich bin der Herr, dein Gott. So schade, dass Luther, weil er den kleinen Katechismus gemacht hat, gekürzt hat. Er wollte es handlich machen. Und er hat weggekürzt, der ich dich aus der Sklaverei, aus Ägyptenland befreit, in Klammern gerettet habe. Ich bin der Herr, dein Rettergott, dein Befreier, sagt Gott eigentlich. Amen. Und deshalb brauchst du keine anderen Götter, wirst keine und sollst auch keine anderen Götter haben. Amen. Wenn man das weglässt, also wir haben viele Leute, in Deutschland sind es immer mehr und mehr geworden, die sagen, wozu brauche ich Gott? Weil sie diese Botschaft nicht mehr gehört haben, Gott rettet. Er rettet wirklich. Er rettet von unseren Sünden und unsere Sünden machen uns viele Probleme und bringen uns in viele Nöte. Und deswegen rettet er auch aus jeder Not. Er ist ein starker Helfer in der Not. Amen. Wir wollen auch wieder ein Volk sein, was großer Gott, wir loben dich von ganzem Herzen singen kann. Amen. Halleluja. Er ruft mich an und ich antworte ihm. Das sind Bedingungen, die wir brauchen, um unter dem Schutz Gottes zu leben und den Schutz des Allerhöchsten zu erleben. An Gott zu hängen, seinen Namen Jesus zu kennen, ihn anzurufen. Rufe mich an in der Not. Was kommt dann? Die meisten wissen das, oder? So will ich dich erretten und du wirst mich preisen. Rufe mich an in der Not. Und ich glaube, es ist eine wichtige Bedingung, weil du kannst ja auch jemand anders anrufen mit deinem Handy schnell in der Not. Nicht? Und du kannst ja auch zu anderen Quellen gehen, wenn du eine echte Krise hast. Das ist heute Morgen auch eine Frage an dich. Wohin läufst du? Und ich glaube, das hat was mit diesem Bergungsort zu tun. Wenn du eine echte Not hast, wenn deine Seele eine echte Not hat, wohin läufst du? Wohin läufst du wirklich? Frag dich mal. Ich denke, manche von uns, die laufen vielleicht, wenn es ihnen richtig schlecht geht, zum Fernseher, ja, und sagen, ich muss mich erstmal entspannen oder laufen ins Kino oder weiß ich nicht, gehen, wo viele Leute, ja? Super, du läufst zum CD-Player und dann machst du dir eine CD an. Super, bleib dabei den Rest deines Lebens. Amen? Ja, das machen Christen, die 20 Jahre mit dem Herrn unterwegs sind, oft nicht mehr. Weißt du? Zum CD-Player oder du kannst auch zum Internet gehen, dir eine gute Predigt anmachen, aber es ist tatsächlich so. Da entscheidet sich, wenn du Not hast, wo suchst du deine Zuflucht? Er ruft mich an und ich antworte ihm. Das ist die Telefonnummer Gottes, Psalm 50, Vers 15. Rufe mich an. Mach das und werd darin nicht müde. Rufe ihn an in der Not. Bet. Ich sage euch, das ist, ich halte das für entscheidend. Ich erinnere mich jetzt gerade an eine Situation, da sind wir gerade in unser neues Haus eingezogen vor 2 Jahren. Ich glaube, ich habe es hier schon mal erzählt, aber viele haben es wahrscheinlich vergessen. Und wenige Tage danach ist die Magdalena verloren gegangen. Ich glaube sogar zu ihrer Geburtstagsfeier war sie, wollte sie nochmal was einkaufen gehen. Das war genau vor 2 Jahren. Und weil sie sich in der Ecke in Rosenthal jetzt überhaupt noch nicht auskannte, dachte sie, naja, ich gehe mal um die Ecke zum Aldi. Und nee, ich glaube sogar, sie ist mit 2 anderen Kindern und die sind dann schon vorgelaufen, die sind zu dritt zum Aldi, wollten was einkaufen und dann war sie alleine hintergeblieben und dann wusste sie nicht, wo sie abbiegen muss und ist plötzlich da in die Kleingartensiedlung. Und dann war sie weg und sie kam eine halbe Stunde nicht wieder. Wir waren gerade völlig neu in der Gegend und die Magdalena kommt nicht wieder. Und dann haben wir gesagt, okay, ich bete. Ich bin auf meine Knie, habe die Gitarre genommen, habe den Herrn angebetet und die Doro hat angefangen zu suchen. Wir haben uns Arbeitsteilung gemacht und wir hatten dann noch andere, Maria und Sarah auch mit und auf Fahrrädern rum. Aber diese Entscheidung in dem Moment nicht total panisch durch die Gegend flippen, sondern sagen, jetzt habe ich Not und jetzt rufe ich zum Herrn. Das zahlt sich immer aus. Das zahlt sich immer aus. Ich bin bei ihm in der Not. Ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn mein Heil schauen. Alles Verheißungen Gottes. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Was verspricht Gott denen, die ihn fürchten, ehren, ihm gehorchen, die ihre Zuflucht suchen beim Herrn, die gerecht gemacht worden sind durch das Blut von Jesus, die an ihm hängen, seinen Namen kennen und die zu ihm rufen? Er verspricht Rettung und Befreiung aus Notsituationen. Er verspricht Hilfe von Engeln. Er verspricht seine Gegenwart in der Not. Oder auch der vierte Mann im Feuerofen. Oder auch Jesaja 43, wenn dir das was sagt. Ich bin bei dir in der Not. Wenn du durchs Wasser und durchs Feuer gehst, ich werde bei dir sein. Er verspricht sogar im Psalm 34 keine Knochenbrüche. Was ihr, weiß ich nicht, ob ihr das mal mit Bewusstsein gelesen habt, Psalm 34. Und hier denke ich auch, manch einer sagt, was, braucht sich kein Christ mehr Knochen zu brechen? Ich weiß es nicht. Aber ich sage euch ehrlich, nochmal, was ich am Anfang gesagt habe, ich habe erkannt, es ist gut, unter Gottes Schutz zu sein. Und ich will alles tun, um da drunter zu sein. Und Tatsache ist, ich habe bisher erlebt, dass meine Kinder alle keinen Knochen gebrochen haben. Und ich gehe davon aus, dass ich das auch den Rest meines Lebens weitererlebe. So kühn bin ich. Du kannst sagen, es ist ja blöd. Ich sage, nee, mir tut das gut. Wir sind 9 Leute in der Familie. Das ist ein angenehmeres Lebensgefühl. Selbst wenn ich eines Tages enttäuscht werde. Ehrlich, ja. Weil ich weiß, wie Eltern sich auf Spielplätzen bewegen, die ganze Zeit permanent Angst haben, dass das Kind von der Rutsche fällt. Das ist sehr anstrengend. Und du, wenn du permanent Angst hast, dass der vom Baum fällt. Okay. Ich habe mir 3 Punkte aufgeschrieben. Wenn du sagst, ich möchte das auch, ich möchte gern alles tun von meiner Seite. Ich habe aufgeschrieben, triff die richtige Entscheidung, mach Gott zu deinem Zufluchtsort. Dann habe ich aufgeschrieben, sprich das richtige Bekenntnis. Also sage es auch zum Herrn. Der Herr ist meine Zuflucht. Ich sage zum Herrn, sagt Psalm 91. Sprich es aus. Das fängt bei der Errettung an. Wenn du Jesus als Erretter erleben willst und seine Kraft in deinem Leben, dann musst du auch anfangen auszusprechen, Jesus ist mein Herr. Amen. Sprich es aus. Jesus ist mein Herr. Sprich es aus. Jesus ist mein Arzt. Sprich es aus. Jesus ist mein Helfer in jeder Not. Sprich es aus. Amen. Und das Dritte, bleib unter Gottes Gnadenschirm. Habe ich noch zum Abschluss so ein einfaches Bild. Ich habe gedacht, wenn wir jetzt sagen, okay, ich mache Gott zu meiner Zuflucht, zu meinem Zufluchtsort, zu meiner festen Burg. Ich setze den Höchsten zu meiner Wohnung. Das heißt, ich wohne also hier in der Burg des Allmächtigen. Also stell dir so eine tolle alte Burg vor. Ich weiß nicht, ich habe die nicht alle besucht in Deutschland. Ich glaube, in Heidelberg gibt es so ein ganz tolles Schloss, stell dir sowas vor, du wohnst in dieser Burg. Und deswegen gibt diese Burg dir Schutz und die Feinde kommen nicht rein. Amen. Und du preist den Herrn dafür und sagst, gepriesen rufe ich zum Herrn, so werde ich vor meinen Feinden gerettet. Und dann gibt es aber Teil 3, geh unter dem Gnadenschirm, weil ich gedacht habe, ja, manchmal müssen wir auch raus aus der Burg. Das ging den Rittern damals so. Und manchmal müssen wir auch raus. Wir müssen in das Leben. Du kannst quasi logische Schlussfolgerung, ich ziehe ins Kloster, mache den Herrn zu meiner Burg und bete siebenmal am Tag, singe die Psalmen und dann passiert mir nichts Böses. Ja? Ich glaube nicht, dass das ist, was Jesus möchte. Sondern ich glaube, dass wir auch unter dem Schutz des Höchsten unterwegs sein können. Und hab dieses Bild von einem Gnadenschirm. Und vielleicht wirfst du nochmal Römer 6, Vers 14 ran. Ich weiß nicht, ob ich es dir aufgeschrieben habe. Römer 6, Vers 14. Da heißt es, die Sünde wird nicht über euch herrschen können. Römer 6, Vers 14. Die Sünde wird nicht über euch herrschen können. Denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Für mich ist das so eine Bibelstelle, wo ich mir vorstelle, ich stehe unter dem neuen Bund. Ich stehe unter dem Gnadenbund Gottes. Er hat den ewigen Gnadenbund mit mir geschlossen. Und den halte ich über mein Leben. Ich sage, Herr, deine Gnade genügt mir. Und solange, wie ich unter diesem Regenschirm gehe, kann die Sünde ihre Herrschaft nicht ausüben über mein Leben. Das ist eine Verheißung aus dem Neuen Testament. Und Sünde kann eigentlich immer erst dann Herrschaft entwickeln in unserem Leben, wenn wir wieder anfangen, in eigener Gerechtigkeit zu leben. Wenn wir eigentlich denken, Herr, ich habe es wieder nicht gepackt, ich muss mich eigentlich mehr anstrengen, ich muss eigentlich mehr in der Bibel lesen, ich müsste eigentlich viel mehr beten, ist ja kein Wunder, dass in meinem Leben alles schief läuft. Versteht ihr? Wenn diese Gedanken kommen, die kommen auch immer mal wieder bei mir, dann erst kann die Sünde eigentlich Herrschaft entwickeln. Wenn wir aber feststehen, und sagen, nein, ich stehe unter der Gnade. Egal was gestern war, egal was ich vorhin gemacht habe, Herr, ich empfange deine Vergebung und ich glaube daran. Ich glaube daran und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Halleluja. Diese drei Punkte als Ermutigung. Jetzt muss ich noch fairerweise bei der Predigt einen Nachsatz geben. Könnt ihr noch 5 Minuten? Der wird nicht umfassend sein, aber ich muss einfach nochmal sagen, ich weiß, es gibt christliche Eltern. Ich habe vom Hörensagen von einer Familie aus Berlin gehört, die haben erlebt, wie ihr 12-jähriger Sohn, glaube ich, der so gerne auf Bäumen kletterte, aus 5 Meter Höhe abgestürzt ist und einen dreifachen Schädelbasisbruch hatte. Und ich meine, schwer behindert seit diesem Sturz ist. Ich wollte, das ist ein endloses Thema. Es gibt dazu, ich will euch nur sagen, dass mir diese Fragen bewusst sind. Es gibt die Frage, schützt Gott nur Gläubige? Auf diese Frage würde ich mit Nein antworten. Es gibt 2/3 Engel, es gibt doppelt so viele Engel wie Dämonen auf der Welt. Ich glaube, Gott schützt so viele wie möglich. Und ich glaube, dass er Kinder ganz besonders überall schützt und dass er tatsächlich die ganze Zeit versucht, so viel wie möglich zu beschützen. Warum er manchmal nicht beschützt oder beschützen kann, aus welchen Zusammenhängen, kann ich euch tatsächlich nicht erklären. Die zweite Frage ist, schützt Gott nur Gläubige? Nein. Die andere Frage, kann man als Christ auch den Schutz Gottes verlieren? Liegt das an mir? Mache ich was falsch? Ich glaube schon, dass es sowas gibt, aber würde mal so damit antworten, du kannst als Christ aus der Burg ohne deine Waffenrüstung rausgehen und das ist blöd. Weil du bist wesentlich angreifbar für den Feind. Du kannst aber auch als Christ in der Burg auf einer Treppenstufe stolpern. Das ist auch blöd, aber das ist was anderes, als von den Räubern überfallen worden zu sein. Könnt ihr mir folgen? Ich glaube, wie gesagt, endlose Fragen, Millionen von Menschen, jeder hat seine eigene Geschichte. Ich will davor einfach bewahren, dass wir in so ein Ding reinkommen, okay, ich bin gerecht, ich hänge an dem Herrn, mir passiert nie wieder irgendwas. Und Umkehrschluss, wenn ich gestolpert bin und habe mir eine Bänderdehne geholt, Herr, was habe ich falsch gemacht? Manchmal bringt dich diese Frage einfach nirgendwo hin. Diese Frage bringt uns oft nirgendwo hin, wenn wir Leid erleben, dass wir dann sagen, Herr, was nur habe ich falsch gemacht? Und ich glaube, dass Jesus uns diese Frage auch nicht so stellen will, sondern dass er sagt, ich will dir jetzt helfen. Er ist immer der Helfer. Wenn du gefallen bist, gestolpert bist, dir ein Bein gebrochen hast, Jesus ist bei dir. Und eine Stelle, die ich einfach zu bedenken geben wollte, fand ich sehr spannend. In Apostelgeschichte 12 berichtet die Bibel von einer ganz tollen Rettungsaktion Gottes. Da wird quasi der Gemeinde Mut gemacht, wenn ihr zusammen betet. Da ist nämlich der Petrus im Gefängnis und der Plan existiert schon, dass er nach dem Passafest hingerichtet werden soll. Ihr kennt die Geschichte bestimmt, oder? Wer kennt sie? Da wird ermutigt, wenn die Gemeinde zusammen betet, die waren ohne Unterlass im Gebet für Petrus. Und dann kommt ein Engel des Herrn, genau wie Psalm 91. Ja? Der Engel des Herrn befreit sie. Die beten, rufen den Herrn an in der Not und er befreit sie. Hammer, die Geschichte. Petrus wird befreit aus dem Gefängnis. Aber Apostelgeschichte 12 fängt an mit einem doch recht krassen Satz. Um jene Zeit aber legte Herodes, der König, Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, ließ er auch noch Petrus festnehmen. Einfach nur zum Nachdenken. Ein Satz über Jakobus. Und ich glaube, wir sind uns bestimmt einig, Jakobus hat nichts falsch gemacht. Er war genauso ein Apostel. Und wir müssen hier auf der Welt damit leben, dass es Jakobusse gibt. Und da habe ich leider keine Antwort. Das war aber nicht Inhalt meiner Predigt. Ich habe keine Antwort. Es gibt Dinge, die passieren, da erleben Christen furchtbares Leid. Nicht nur in der Verfolgung, da erleben Christen, dass ihren Kindern Schreckliches widerfährt. Da erlebt eine Familie in Deutschland, dass ihr Sohn mit 11 Jahren gekidnappt und vergewaltigt und umgebracht wird. Eine Familie aus einer Pfingstgemeinde. Das ist schrecklich. An der Stelle kann ich nur raten, dass wir haben in der Bibel beides. Wir haben den Jakobus und den Petrus. Und Inhalt meiner Predigt sollte heute sein, euch Mut zu machen. Sucht doch Zuflucht unter den Flügeln Gottes. Es lohnt sich. Wir erleben immer wieder Wunder. Amen. Komm, lass uns aufstehen und noch zusammen beten dafür. Und dann können wir noch ein Lied singen. Ich bin in deiner Hand, war stark, aber vielleicht hast du noch was ganz anderes. Oder was, du hast bestimmt was.